Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Buddhistische Meditation und Spiritualität als Protest. In deutschen Städten meditieren Menschen öffentlich für das Grundgesetz oder gegen einen Impfzwang. Kritik kommt aus den eigenen Reihen. Einsam und schwermütig, viele ältere russischstämmige Juden sind in Deutschland nicht heimisch geworden. Sie suchen Hilfe bei Psychotherapeuten. Und das Ende der Dienstgemeinschaft? Eine evangelische Pfarrerinitiative fordert zum Verzicht auf den Begriff und will ihn durch das Wort Sozialpartnerschaft ersetzen. Letztlich steht der gesamte dritte Weg auf dem Prüfstand. Das sind die Themen heute in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und damit herzlich willkommen. Trotz Mund-Nasen-Schutz und Abstand wird das Leben in der Corona-Pandemie wieder normaler. Wären da nicht die langen Schlangen vor den Eisdielen und einigen Geschäften, könnte man zeitweise vergessen, dass es Covid-19 immer noch gibt. Und doch reichen die Lockerungen nach dem Shutdown für einige nicht aus. Eltern demonstrieren für die komplette Öffnung der Kitas und Schulen, da sie zu Hause festsitzen und ihre Arbeit vernachlässigen müssen. Andere zweifeln an den Erkenntnissen der Wissenschaftler, welche die Politiker beraten. Neben Kundgebungen und Demonstrationen drücken manche ihren Protest durch buddhistische Meditationen aus, als stille Form des Widerspruchs. Christian Röther hat mit dem Initiator gesprochen.
Sie haben eine kleine Buddha-Figur auf das Grundgesetz gestellt. Und wie der Buddha sitzen sie auch selbst einfach nur da, Augen zu, Mundschutz auf. Mal sind es eine Handvoll Meditierende, mal ein paar Dutzend, in Berlin wohl auch schon mehrere hundert. Sie saßen auch schon in Stuttgart oder Leipzig, Schweinfurt oder Lüdenscheid und in vielen anderen deutschen Städten. Menschen, die stumm gegen die Corona-Beschränkungen protestieren.
Ich sitze, und das mache ich auch absichtlich, im Meditationssitz, weil ich mir einfach denke, dass die Meditation die einzige Möglichkeit ist, um ja eigentlich in Zukunft viele Menschen zu erreichen, immer mehr Menschen zu erreichen über den friedlichen Protest, über den friedlichen Widerstand.
Das sagt Kai Stut in seinem YouTube-Kanal. Stut ist Fotograf und Künstler und er ist der Initiator dieser Corona-Meditationen. Er nennt sie Ignorance-Meditation, denn sie solle sich gegen die Ignoranz der Politik richten, aber auch gegen die Ignoranz in jedem Einzelnen. Das erklärt mir Kai Stut am Telefon. Ich darf das Gespräch nicht mitschneiden, sondern nur daraus zitieren. Nur einem Live-Interview hätte Stut zugestimmt, denn er vertraut vielen Medien offenbar nicht. Umso mehr spricht er in seinem eigenen YouTube-Kanal. Auch darüber, warum er sich für Meditation als Protestform entschieden hat.
Demonstration kann man kapern. Mit ganz wenigen Leuten kann man Demonstrationen von einer guten Intention zu einer schlechten führen. Und wer aber sitzt und keinerlei Message bei sich trägt, sondern einfach nur das starke Bild von vielen meditierenden Menschen, die in sich gekehrt einfach meditieren, da ist keine Angriffsfläche.
Sich unangreifbar machen. Deshalb sollen die Meditierenden auch den Corona-Mindestabstand einhalten.
Bitte bringt einen Zollstock mit, messt das bitte aus, so dass es keinen Ärger gibt.
Meditation statt Eskalation. Am Telefon sagt mir Kai Stut, er wolle Widerstand neu interpretieren. Meditation als politischer Protest. Mehrere Politikwissenschaftlerinnen und Protestforscher wollen sich dazu noch nicht äußern. Diese stumme Form der Meinungsäußerung ist wohl tatsächlich etwas Neues. Er wolle damit Gewalt auf Demonstrationen verhindern, so Stut. Seine weiteren Ziele erklärt er bei YouTube.
Da ist das Hauptziel natürlich, dass wir nicht geimpft werden wollen und dass das Grundgesetz natürlich so wieder in den Status quo zurückgeführt wird, wie es vorher war.
Zugleich will Stut das Grundgesetz aber auch ändern, und zwar von einer repräsentativen zu einer direkten Demokratie. Er sei für Bürgerparlamente, sagt er mir, denn die derzeitige Politik sei hierarchisch und ideenlos. Stut spricht sich auch gegen eine Maskenpflicht aus und er ist gegen angeblich drohende Zwangsimpfungen. Dass verpflichtende Corona-Impfungen geplant seien, wird von der Politik zwar dementiert, Stut setzt dennoch auf spirituellen Protest.
Wir hoffen auch, dass Christen kommen, die beten, oder auch gerne Moslems, die einen Teppich mitbringen. Umso mehr es praktisch in diese allgemeine Spiritualität geht, ist das im Grunde genommen ein starkes Zeichen und auch ein Zeichen gegen rechts und auch ein Zeichen gegen extrem links.
Was er mache, sei kein esoterischer Quatsch, sagt mir Stut. Und in seinen Videos betont er immer wieder, mit politischen Extremen wolle er nichts zu tun haben und auch nicht mit Verschwörungstheoretikern. Allerdings kooperiert er bei seinen Meditationen mit dem erfolgreichen YouTuber Ken Jebsen. Der befeuert seit Jahren auch Verschwörungsmythen. In einem Video kritisieren Jebsen und Stut dann auch gemeinsam Bill Gates und bedienen damit ein Feindbild, das weit verbreitet ist unter den selbsternannten Corona-Rebellen. Was halten andere Meditationslehrende davon, dass bei den Corona-Protesten öffentlich meditiert wird?
Ich finde es sehr irritierend, denn der Sinn von Meditation ist ja zunächst mal, dass man einen Umgang findet mit der eigenen inneren Welt, mit den eigenen automatischen Reaktionen, mit schwierigen Gefühlen, die entstehen.
Günther Hudasch ist Vorsitzender des Verbandes der Achtsamkeitslehrenden.
Was wir eigentlich ja wollen, ist, wir bemerken, was die Situation von außen oder von innen getriggert in uns auslöst. Und das können schwierige Gefühle sein, das können schwierige Gedanken sein, auch Körperempfindungen. Und was wir dann tun, ist, wir beobachten die. Und dann treffen wir eine möglichst gut reflektierte, ruhige Entscheidung, was ist heilsam für mich und für meine Umgebung.
Denn bei Meditation gehe es um Vernunft, so Günther Hudasch.
Also gibt es was zu tun oder gibt es eher nur die Ruhe zu bewahren?
Der Meditationslehrer spricht sich mit Blick auf Corona für Letzteres aus, die Ruhe bewahren. Denn momentan könne niemand sicher sagen, was richtig sei und was falsch, weil das neuartige Virus eben noch kaum erforscht sei.
Das nicht genau wissen ist tatsächlich ein Teil in der Meditation, bei dem man dann eher einen guten Umgang findet mit dem Nichtwissen und die Ruhe behält. Und jetzt öffentlich zu protestieren und damit Meditation dafür zu nutzen, finde ich sehr merkwürdig.
Dabei könne Meditation durchaus auch eine Form des politischen Protests sein. Ähnlich wie Friedensgebete, meint der Vorsitzende des Verbandes der Achtsamkeitslehrenden.
Ich kann mir Kriegszeiten vorstellen, wo man sich mit vielen Leuten auf die Straße setzt und dafür auf der Straße sitzt, dass man die Ruhe bewahrt und nicht in Reaktivität geht und nicht zum Beispiel in kriegerische Auseinandersetzungen, weil man gekränkt ist, beleidigt ist, sich zurückgesetzt fühlt, sondern versucht, klügere Wege zu finden, die weniger Schaden anrichten.
Das könne Günther Hudasch bei den öffentlichen Corona-Meditationen aber nicht erkennen. Im Gegenteil.
Hier werden ja quasi schwierige Gefühle verstärkt.
Da widerspricht Kai Stut, der die Corona-Meditationen erfunden hat. Er wolle damit dazu beitragen, Konflikte zu überwinden. Bleibt also abzuwarten, als was sich die Ignorance-Meditation am Ende erweisen wird. Tatsächlich als neue Protestform, die Ignoranz überwindet, oder doch bloß als Meditation der Ignoranten.
Buddhistische Meditationen als stiller Protest gegen die Corona-Beschränkungen. Christian Röther wollte wissen, was dahinter steckt. Anfang der 90er Jahre sind viele Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert. Die jüdischen Gemeinden versuchten den Einwanderern zu helfen, sich in Deutschland zu integrieren. Außerdem vermittelten sie ihnen jüdische Identität und den jüdischen Glauben, wenn sie denn eine jüdische Mutter hatten. Denn nur dann gilt man nach orthodoxem Verständnis auch selber als Jude oder Jüdin. Die Zuwanderung hat die jüdischen Gemeinden in Deutschland stark belebt. Viele Gemeinden hatten nach der der Shoah nur noch sehr wenige Mitglieder. Doch viele der älteren jüdischen Einwanderer sind in Deutschland nicht heimisch geworden und haben große psychische Probleme, hat Jens Rosbach herausgefunden.
Anna hat es schwer gehabt in ihrem Leben. Die 82-jährige gehbehinderte Frau ist Anfang der 90er Jahre aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, als jüdischer Kontingentflüchtling. Die Migrantin, die heute in Berlin lebt, möchte ihren Nachnamen nicht nennen, aber von ihren Sorgen berichten, ihrer seelischen Not.
Mein Doktor, Psychiater, hat aufgeschrieben, diese Diagnose Einsamkeit. Und diese Einsamkeit quält mich.
Anna und ihr Ehemann konnten kein Deutsch, als sie herkamen. Sie fanden keinen Arbeitsplatz und bald schon bekam der Mann Krebs. 7 Jahre und 11 Operationen später verstarb er. Die Seniorin ist allein, sie hat wenig Freunde.
Ich habe Depressivzustand. Ich weine, ich habe keine Kraft. Ich möchte nicht leben überhaupt. So oft im Krankenhaus und so oft in Tagesklinik, das ist sehr schwierig.
Die Zuwanderin erhält Hilfe vom Sozialdienst der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Aber gegen diese Schwermut sei sie einfach machtlos, klagt sie.
Das in meinem Kopf sitzt.
Sprachprobleme, Integrationsprobleme, Finanzprobleme. Kein Wunder, die Masse der jüdischen Zuwanderer ist über 60 Jahre alt und geprägt durch eine jahrzehntelange Verfolgung in der UdSSR. Denn wollten Juden im Sowjetstaat studieren, durften sie das nur in bestimmten Städten. Wollten sie einen Chefposten haben, wurden ihnen Steine in den Weg gelegt. Und gingen sie in die Synagoge, wurden sie observiert. So sind vielen Kontingentflüchtlingen bis heute jüdische Feiertage, Gebete und Rituale fremd geblieben, wie bei der freitäglichen Schabbatfeier. Dies führe oft zu Identitätsproblemen, weiß die russischsprachige Psychologin Stella Scherbatova.
Ich habe so oft gehört, ich war so in der Sowjetunion als Jude verfolgt. Ich könnte so meine Karriere deswegen nicht machen. Und ich war nie eine Russe da. Für die Menschen, die in der Sowjetunion gewohnt haben. Und ich komme nach Deutschland, komme in die jüdische Gemeinde, sage, ich bin eine Jude. Und mir sagt die jüdische Gemeinde und deutsche Gesellschaft auch, so, dass ich bin kein Jude, ich bin ein Russe. Und da verstehen Sie, so, welche Kränkung kommt dann.
Scherbatova leitet eine spezielle Hotline, ein russischsprachiges jüdisches Vertrauenstelefon. Es wird von der Synagogengemeinde Köln betrieben, zusammen mit der Düsseldorfer Gemeinde. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter stellen häufig fest, dass die Migranten ihre seelischen Probleme an ihre Kinder weitergeben.
Und da kommen so die verschiedenen Suchtprobleme, Drogenprobleme, Alkoholprobleme, kriminelle Probleme. Weil wenn die Eltern haben gebrochene Identität, was könnten sie an die Kinder dann weitervermitteln?
Gleichzeitig üben Großeltern und Eltern Druck auf die Kinder und Enkel aus. Das berichtet der Psychiater und Therapeut Alexander Bakalenik, ein jüdischer Arzt aus der Ukraine, der heute in einer nordrhein-westfälischen Klinik arbeitet.
Gerade diese ältere Personengruppe, die Sprachbarriere hat und nicht so gut integriert sind, die klammern natürlich an ihre jüngere Generation, an ihre Kinder und möchten, dass die Kinder auch Dolmetscherfunktion ausüben, dass die Kinder überall begleiten und somit sind auch die älteren Leute sehr eifersüchtig, wenn die Kinder auch an ihre eigene familiäre und Partnerschaftsbelange kümmern. Das wird als eine Art Verrat eingestuft.
Die Folge? Eine Überlastung der erwachsenen Kinder, ein Burnout der zweiten Einwanderergeneration, Spannungen in den Familien. Hinzu kommt Streit mit den Enkeln, die hier geboren wurden, fast nur Deutsch sprechen und beruflich durchstarten. Die Experten bemerken, dass sich viele russisch-jüdische Senioren enttäuscht zurückziehen in eine innere Emigration.
Manche leben in der Vergangenheit oder leben in einer künstlichen Welt, wenn sie noch mehrere Stunden russischsprachige Fernsehprogramme zu Hause laufen haben, auch in russischen Geschäften einkaufen, dann sind sie quasi in ihre Vergangenheit angeschlossen.
Die Verfolgung in der Sowjetunion, Integrationsprobleme und Generationenkonflikte. Die Patienten stehen Schlange bei Therapeuten, die aus ihrem Kulturkreis stammen, berichtet Mediziner Bakalenik.
Die russischsprachigen Psychiatern und Psychologen, die sind restlos überfordert.
Die Probleme der älteren jüdischen Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, Jens Rosbach berichtete. Kirchen in Deutschland pochen nach wie vor auf ein eigenes Arbeitsrecht. Zentraler Begriff für dieses Arbeitsrecht ist die Dienstgemeinschaft. Ein Begriff, der eine unrühmliche Vergangenheit hat, denn er wurde von den Nationalsozialisten geprägt und stand in Analogie zur Volksgemeinschaft. Jetzt fordert eine Gruppe evangelischer Theologen von der Westfälischen Kirche, dass sie auf den Begriff der Dienstgemeinschaft in allen kirchlichen Verlautbarungen verzichtet. Doch nicht alle evangelische Theologen sind damit einverstanden. Michael Hollenbach fasst die Diskussion um den Begriff der Dienstgemeinschaft zusammen und erklärt, wie er in das kirchliche Arbeitsrecht gelangte.
Wir müssen konstatieren, dass bis 1930 der Begriff überhaupt im kirchlichen Bereich keine Rolle gespielt hat. Man findet ihn in keinem Dokument, in keinem Lexikon.
Erläutert der evangelische Theologe Hans-Udo Schneider. Die Nationalsozialisten hatten den Begriff der Dienstgemeinschaft, der das Führerprinzip in die Verwaltung einführte und die Gewerkschaften ausschloss, 1934 eingeführt. In dem Gesetz zur Ordnung der Arbeit in öffentlichen Verwaltungen und Betrieben heißt es:
Der Führer einer öffentlichen Verwaltung oder eines öffentlichen Betriebes entscheidet gegenüber den in ihnen beschäftigten Arbeitern und Angestellten als der Gefolgschaft in allen Angelegenheiten. Der Führer sorgt für das Wohl der Beschäftigten. Diese haben ihm die in der Dienstgemeinschaft begründete Treue zu halten und eingedenk ihrer Stellung im öffentlichen Dienst in ihrer Diensterfüllung allen Volksgenossen Vorbild zu sein.
Erst mit der Tarifordnung der Nationalsozialisten kommt er dann auch 1937-38 in den diakonischen und kirchlichen Bereich hinein. Und der Begriff Dienstgemeinschaft steht nun in unmittelbarem Zusammenhang mit der Volksgemeinschaft. Er ist ein Ausgrenzungsbegriff.
Nach dem Krieg ersetzten die Kirchen die Tarifordnung der NS-Zeit durch neue Vereinbarungen, erläutert der Sozialwissenschaftler Hermann Lührs.
In diesen Arbeitsvertragsrichtlinien wurde der Begriff der Dienstgemeinschaft wieder aufgenommen, in einem nicht nationalsozialistischen Sinne, aber mit deutlichen Parallelen und Fortführungen von bestimmten Konzeptionen, wie das Arbeitsverhältnis zu gestalten sei.
Nämlich einseitig von oben nach unten, sagt der katholische Sozialethiker Bernhard Emunds.
Dieser Begriff der Dienstgemeinschaft ist ein hochideologischer Begriff, der wirklich den Geschmack von paternalistischer Bevormundung hat. Dienen, da klingt mit Gehorchen, sich unterordnen, sich beugen, sich in die Pflicht nehmen lassen, in dem Sinne auch, dass man eben auf Rechte verzichtet.
Wir meinen aber auch, dass er aus unserer Sicht nicht theologisch haltbar ist, weil sowohl arbeitsrechtliche wie theologische Aspekte durcheinander geworfen werden. Arbeitsrechtlich sehen wir ihn als hochproblematisch an und als antidemokratisch, könnten wir sagen.
Hans-Udo Schneider hat nun mit drei anderen Sozialpfarrern und Sozialwissenschaftlern seine Westfälische Kirche aufgefordert, dass, so wörtlich, der Begriff Dienstgemeinschaft in Kirche und Diakonie aufgegeben wird und aus allen einschlägigen Gesetzen, Verlautbarungen und offiziellen Äußerungen entfernt wird und zukünftig nie mehr verwendet werden soll.
Dienstgemeinschaft ist für uns verseucht.
Und der Berliner Sozialwissenschaftler Hermann Lührs bestätigt:
Der Begriff der Dienstgemeinschaft kommt aus dem Gesetz von 1934. Er ist nach 1945 kritiklos weitergeführt worden. Insofern ist er ein belasteter Begriff.
Also ich halte diesen Vorwurf, den man immer mal wieder erhoben hat, für ziemlich fernliegend.
Sagt dagegen Jakob Jussen. Er ist Professor für kirchliches Arbeitsrecht an der Universität Bochum.
Er ist sicher nicht kontaminiert, weil der heutige Begriff, so wie er gebraucht wurde, auch in den 70er und 80er Jahren mit diesem alten Begriff natürlich nichts zu tun hatte.
Jakob Jussen, der auch Mitglied im Rat der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist, hält den Begriff Dienstgemeinschaft für durchaus sinnvoll.
Er ist zum Beispiel hilfreich, wenn man versucht zu beschreiben, was eigentlich die kirchliche Arbeit besonders macht, was eigentlich das Besondere ist im Verhältnis zu auch wichtigen Akteuren im Wohlfahrtsbereich wie dem Roten Kreuz oder wie der Arbeiterwohlfahrt. Man muss sich immer vor Augen führen, dass ja kirchliche Arbeit in ihrem Kern auch noch mehr darstellt als nur die Hilfe zugunsten von Menschen, die sie benötigen. Deswegen glaube ich, kann es ganz gut sein, sozusagen als eine Art Corporate Identity Faktor auch mit diesem Begriff weiterzuarbeiten.
Für den katholischen Sozialethiker Bernhard Emunz, Leiter des Frankfurter Oswald von Nell-Breuning Instituts, würde zur Corporate Identity der Kirche allerdings nicht die Dienstgemeinschaft passen, sondern vielmehr die Sozialpartnerschaft.
Das entspricht voll und ganz der katholischen Soziallehre, die genau auf diese Sozialpartnerschaft gesetzt hat und die auch immer anerkannt hat, dass dafür notwendig ist, dass die schwächere Seite, die Arbeitnehmerseite, eben auch sich zusammenschließen muss, streiken können muss. Und das wäre jetzt sozusagen auch für den kirchlichen Bereich dringend zu rezipieren.
Und auch Jakob Jussen räumt ein, dass der Terminus Dienstgemeinschaft von den Kirchen oft ideologisch überhöht und instrumentalisiert wurde. Das sei auch ein Grund für die heutige Kritik.
Dass man eben fälschlicherweise und auch aus meiner Sicht nicht verantwortbarerweise immer wieder versucht hat, diesen Begriff zur Legitimation von Ungleichbehandlungen zu nutzen gegenüber weltlichen Arbeitnehmern. Das fällt einem jetzt auf die Füße.
Dennoch hält Jussen nichts davon, nun ganz auf den Begriff zu verzichten. Aus Sicht der Kirchen sei das verständlich, meint Hermann Lührs. Er betont:
Dass die Dienstgemeinschaft nicht nur ein Wort ist, ein Begriff, der irgendwo Verwendung gefunden hat, sondern es ist der Zentralbegriff für die Legitimität und Legitimierung der Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht.
So geht es bei der Debatte um die Sinnhaftigkeit der Dienstgemeinschaft letztlich weniger um die Begriffsgeschichte als um die Zukunft. Das heißt um die Frage, ob die Kirchen weiterhin an ihrem dritten Weg eines eigenen Arbeitsrechts festhalten sollen. Auch wenn Urteile des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts die Rechte der Kirchen in den vergangenen Jahren immer mehr eingeschränkt haben. In der Westfälischen Kirche, deren Leitung sich zur Forderung der Sozialpfarrer nicht äußern wollte, wird man sich weiter mit der Frage auseinandersetzen müssen. Und für Bernhard Emunz ist eine entsprechende Debatte auch in der katholischen Kirche längst überfällig.
Ich hoffe ein bisschen, dass man im Rahmen des synodalen Wegs auch über die kirchlichen Arbeitsverhältnisse ins Gespräch kommt. Schließlich ist eines der Foren eben Macht- und Gewaltenteilung in der Kirche und ein Feld, in dem die Kirche wirklich fast mit Brachialgewalt nach wie vor ihre Macht ausübt. Es sind die Ansprüche gegenüber den Beschäftigten, wo man ja wirklich gegen fundamentale Grundrechte verstößt. Und aus meiner Sicht wäre es notwendig, dass wir da einen Schritt nach vorne tun und sagen, wir verzichten auf den dritten Weg, wir verzichten auf die Dienstgemeinschaft.
In Deutschland ist eine Debatte um den Begriff der Dienstgemeinschaft und das kirchliche Arbeitsrecht neu entfacht. Michael Hollenbach fasste die Argumente zusammen. Das war's für heute mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz und bedanke mich für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt der Marktplatz mit Manfred Kläuber. Bei ihm geht es um die Online-Anbieter für haushaltsnahe Dienstleistungen.